Literradio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Ja, herzlich willkommen und guten Morgen bei Literradio. Und ohne große Worte sage ich jetzt auch guten Morgen zu meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Clemens Berger.
Guten Morgen.
Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, das ist jetzt knapp 4 Jahre her, und da haben wir über einen Protagonisten gesprochen, der den amerikanischen Traum sozusagen ein bisschen gelebt hat, nämlich in Form eines Doubles. Er hatte dann das Glück, dem damaligen Präsidenten im Buch sehr ähnlich zu schauen und als Double engagiert zu werden. Und ich muss gestehen, ich habe ganz viel an das Buch denken müssen in diesem Jahr und habe mir auch vorgestellt, wie das wäre, wenn es für Trump so einen Doppelgänger gäbe. Aber das Buch, über das wir heute reden, dein aktueller Roman, der ja wieder bei Residenz erschienen ist, nach dem Präsidenten, Haus des flüssigen Goldes, so der Titel. Und ich muss wieder ganz persönlich beginnen, weil ich glaube, aus eigener Erfahrung zu sagen, es gibt zwar mittlerweile sehr viele Themen, die emotional aufgeladen sind und wo viel darüber diskutiert und debattiert wird, aber Mutterschaft ist auch so ein Thema, wo es unglaublich viel an Emotionen und Ideologie gibt. Und das Interessante war für mich in meiner Schwangerschaft und auch der jüngeren Mutterschaft, jeder und jede scheint irgendwie Expertin zu sein bei diesem Thema. Warum interessiert dich dann genau dieses Thema der Mutterschaft?
Naja, vielleicht, weil ich kein Experte bin, mir das weniger das Thema Mutterschaft interessiert, es war dann tatsächlich das Thema oder das Thema die Geschichte, dass in dem irren Kapitalismus, in dem wir leben, dass in manchen Ländern, und ich habe das zufällig beim Recherchieren, als unser Kind geboren wurde, es natürlich sofort um Stillen oder Fläschchen und Milch oder Milchpulver ging, dass in vielen Ländern Frauen ihre Milch verkaufen, in erster Linie im Internet, um für wenig Geld, um sich ein bisschen was dazu zu verdienen und über die Runden zu kommen. Und dass einige wenige davon sehr viel Geld damit verdienen, ihre Milch aber jetzt nicht andere Familien verkaufen oder andere Mütter verkaufen, die aus welchem Grund auch immer das brauchen, sondern an Bodybuilder, weil die Idioten glauben, dass die Flüssigkeit, die eigentlich fürs Wachstum von Kleinkindern und Babys ist, ihrem Muskelwachstum förderlich ist. Und das war dann so eine Geschichte, die mich dann einfach nicht mehr losgelassen oder interessiert hat. Ich dachte sozusagen wie in einem Brennglas, was ist das, was da passiert? Weil es gibt ja sozusagen verschiedene Formen jetzt des Umgangs mit zum Beispiel überschüssiger Milch. In Wien war auch so eine Vorreiterin. Es gibt den solidarischen Umgang, das wären die Milchbanken. Dann gibt es noch alle anderen technischen und industriellen Möglichkeiten, wie zum Beispiel Milchpulver, die ist dann in dem, dass es dann in dem Fall wie in dem Roman nicht gibt, weil es eine Krise gibt. Und dann gibt es halt sozusagen die Verwertung, ja, die kapitalistische Verwertung, dass man es verkauft. Und da habe ich dann das Haus des flüssigen Goldes erfunden, sozusagen als natürliche Konsequenz aus den Marktgesetzen.
Das heißt, das Haus des flüssigen Goldes, um es genau zu beschreiben, ist ein Haus oder eine Firma, kann man sagen, die von einer Frau namens Clarisse geführt wird, die Chefin, die selbst keine Kinder hat. Und sie verpflichtet eben Frauen, die besonders gute oder besonders reichhaltige Milch produzieren. Produzieren ist ein blödes Wort in dem Kontext, aber es ist so. Und diese wird dann an gut zahlende Kunden verkauft,
ja? Ja, genau, das ist das Geschäftsmodell, weil sozusagen, was tatsächlich stimmt, ja, und das habe ich im Zuge meiner Recherchen ja wahrgenommen und erfahren, dass man findet zum Beispiel auf YouTube hunderte von Videos, wo Frauen eben sozusagen ihre Ware, das heißt ihre Milch anbieten, und natürlich ist dann der Verkauf, wenn die Milch verschickt wird oder wenn die Milch irgendwo auf einem Parkplatz heimlich oder irgendwie so halbheimlich jemandem übergeben wird, ist es natürlich jetzt eine schwierige Angelegenheit, vielleicht mal ein bisschen gefährlich, aber auch man weiß nicht, was ist da drin, könnte auch die Mutter krank sein und so weiter oder auch irgendwelche Bakterien drin sind, die sich dann durch den Transport ergeben und so weiter und so fort. Also man hat halt keine überprüfte Ware. Ja? Und das ist das, was dann sozusagen Clarissa im Haus des flüssigen Goldes dadurch, dass die Frauen dort, das ist wie so ein kleiner Google-Campus, es gibt alles, ja, von Yoga-Klassen über Fitnessstudio, man bekommt was zu essen, für die Kinder gibt es einen Kindergarten und so. Und die Milch wird jeden Tag analysiert. Ja? Man weiß immer, sie ist gut und es wird dann je nachdem, die beste Milch ist die teuerste und die am wenigsten, die ganz unten ist noch immer sehr gut und noch immer sehr teuer. Also es ist sozusagen ein absolutes Luxusgut. Plus, es gibt auch Websites, onlythebreast.com zum Beispiel, ja, wo man sozusagen nach Identitätsfiltern auswählen kann. Du kannst sagen, ich will die Milch einer 23-jährigen schwarzen Veganerin, ja, und du kannst sie dann kaufen. Und genau sozusagen, weil ich dann oft zu hören bekommen, was schreibst du da? Ist das eine Dystopie oder ist das oder düstere Zukunftsvision? Nein, das ist die Welt, in der wir leben in Wirklichkeit.
Und dann gibt es ja noch gerade auch rund um das Stillen, das ist ja auch ein absolutes Thema für alle, nicht nur für Mütter, sondern auch für Väter. Ich kann mich noch erinnern, dass die Diskussion war von wegen so, wie wichtig ist Stillen, und es gibt ja auch die WHO, die ja dann diese Stillempfehlung herausgibt, so 6 Monate sollte man stillen und länger werden, so lange das Kind es will. Und ich habe dann zufällig damals 2010 ein Buch gelesen von einer französischen Philosophin, Der Konflikt hieß dieses Buch, und sie hat damals diese La Leche Leak, wenn dir das so sagt, das wird ja bei den Recherchen untergekommen sein, die hat die damals auch stark kritisiert und hat sie als erzkonservative, katholische, amerikanische Institution beschrieben, die sich da in die WHO eingeschlichen hat und mitverantwortlich ist dafür, dass in Österreich und Deutschland unter anderem die Geburten so zurückgehen wegen dieser Stilldogmas.
Ja, ich glaube, es ist kaum ein Thema, das irgendwie umstrittener ist und auch mit mehr ideologischem Wahnsinn geführt wird. Und sozusagen, also da kann ich ja tatsächlich wirklich nur als Beobachter mitreden und insofern auch vielleicht überhaupt nicht mitreden. Aber sozusagen als Mann oder in meinem Fall als Vater, der halt immer auch sehr, sehr nah dran war und sehr nah dabei war. Ich glaube, sonst wäre er nie auf die Ideen gekommen, auf die Geschichte gekommen. Ist einfach zu merken, was für ein irrer Druck auf Frauen lastet. Gerade ja, in der Frage Stillen und die richtige Ernährung. Und es ist natürlich dann alles auch wiederum irgendwie klassenabhängig natürlich. Wo es dann auch natürlich darum geht, ganz stark, dass man wirklich die beste Mutter ist oder dass man alles richtig macht. Man kann nie irgendwo alles richtig, aber ich habe sozusagen diesen starken Druck natürlich bemerkt, ja? Auch in meinem Umfeld, im näheren und weiteren Umfeld. Und das ist ja genau die Geschichte, nicht so innen, ich bin zum Beispiel nie gestillt worden oder wahrscheinlich nur ganz kurz, und ich glaube auch meine Geschwister nicht. Das so in den 70er, 80er war es ja genau das Gegenteil. Ja? Also sozusagen der Fortschritt, dass es jetzt das Milchpulver gibt und das Fläschchen genauso gut ist und so weiter und so fort. Und jetzt ist halt genau die Gegenbewegung, dass eigentlich man muss stillen, ja? Oder die Frau muss stillen, damit das Kind ganz gesund wird und das alles und so weiter und so fort. Also es ist auch immer sehr natürlich ideologisch aufgeladen von allen Seiten. Und ja, das hat mich natürlich auch interessiert und ich habe das auch beobachtet und eben in erster Linie bemerkt, wie viel Druck es auf vielen Ebenen Frauen, Mütter ausübt.
Da spielt ja auch dieses Thema dieser neuen Natürlichkeit immer mit rein, und im Buch selbst verhandelst du ja auch so Sachen wie Care-Arbeit, wie ist das Frauenbild an sich, wie ist eben die Mutterrolle definiert gesellschaftlich und so weiter. Und ich habe von Anfang an auch dieses Unbehagen gespürt in mir beim Lesen, einfach nicht zu wissen, wie ist diese Frage falsch oder richtig zu beantworten, weil es wahrscheinlich diese Antwort nicht gibt, aber diese Zerrissenheit habe auch ich gespürt. Und sie kommt auch immer wieder im Buch zum Ausdruck, finde ich, dass die Frauen, glaube ich, Sie müssen sich entscheiden für eine Seite, so habe ich den Eindruck.
Ja, also was mich interessiert hat, sozusagen in der, wie es die Geschichte ist, dass auf der einen Seite es diese Krise gibt, wie es vor 2 Jahren mit der Formula Shortage Crisis in den USA, es plötzlich tatsächlich kein Milchpulver mehr gab. Und eben sozusagen die Grundvoraussetzung, es gibt die für einen Moment, für einen längeren Moment gibt es eben die Alternative oder einfach die Möglichkeit, Milchpulver zu bekommen und das in der Drogerie oder im Supermarkt zu kaufen, gibt es nicht. Und auf der anderen Seite gibt es dieses Haus des flüssigen Goldes, was viel und noch dazu sozusagen die beste Humanmilch gibt, aber zu sehr teuren Preisen als Luxusgut. Und gleichzeitig, was ich halt interessant, dadurch, dass es dann zu den Protesten kommt und dass vor dem Haus protestiert wird, dass es dann später umzingelt wird und so weiter und so fort, mit dem Argument, Milch ist keine Ware und gibt das her, zumindest für den Zeitpunkt, für den es kein Milchpulver mehr gibt. Und auf der anderen Seite ist eben sozusagen Clarissa, die gewiefte Geschäftsfrau, die sagt, und auch mit einem gewissen Recht, und das fand ich dann interessant sozusagen in der Diskussion, wenn schon sozusagen unter kapitalistischen Verhältnissen, und das ist ja das, was im Neoliberalismus immer passiert, dass die kritischen Forderungen, dann sozusagen, dass sich der Kapitalismus die dann einverleibt und produktiv macht, und in dem Fall ist es ja genau das, eben dieser alte Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahre alte Kampf um Sorgearbeit, Care-Arbeit, die ungesehene nicht entlohnte, verdrängte Arbeit der Frauen, dann plötzlich sagt Clarissa, aber bei uns ist ja genau das Gegenteil. Ja? Die Arbeit wird bei uns gefeiert. Das ist halt natürlich unter kapitalistischen Vorzeichen, aber genau sozusagen in der Welt, in der wir leben oder noch leben, ist dann in dem konkreten Fall die Frage gar nicht so einfach zu beantworten, wer hat da jetzt recht? Und das hat mich interessiert. Dass nichts so eindeutig ist, ja, dass alles so ein bisschen miteinander zu verschwimmen beginnt und dass die Figuren auch so ein bisschen ja, kippen, dass sie nicht so eindeutig gut oder böse sind.
Ohnehin ja schon ein recht würziges Thema, aber du setzt ja noch eins obendrauf, finde ich, indem du dann auch diese Social-Media-Komponente noch einbaust. Ja? Also sowohl Clarissa, das Haus des flüssigen Goldes, wie auch Maya, unsere Protagonistin, eine der Supermilchproduzentinnen, die durch einen Zufall in diesem Protest zu einer regelrechten Internet-Ikone wird. Und es gibt ja im Haus sogar eine eigene Person, die die ganzen Accounts aller Frauen, die dort arbeiten, betreut, damit das PR-mäßig auch bestmöglich rüberkommt. Also irgendwie schon nochmal eine Verschärfung, genau wenn es darum geht, was ist gut und was ist böse.
Ja, es ist halt super durchorchestriert. Es ist halt so ein ganz zeitgenössisches Business-Unternehmen, das aber wahrscheinlich, denke auch zum ersten Mal darüber nach, in der Form, dass im Unterschied zu den anderen ähnlichen Unternehmen, die dann eher so in der Tech- oder IT-Branche angesiedelt werden, tatsächlich eine Ware produziert. Aber gleichzeitig, ja.
Also stimmt, keinen fiktiven.
Ja, halt eine Ware mit einem Gebrauchswert. Ja? Nicht nur ein Service oder eine App. Und es geht natürlich um die Außendarstellung, es geht dann ganz stark darum, sozusagen den Kampf in der Öffentlichkeit, der dann von beiden Seiten natürlich geführt wird über die verschiedensten Kanäle, die protestieren auf der einen Seite, die versuchen sozusagen die Öffentlichkeit, wer auch immer das ist, also alle Menschen, die halt irgendwie ein Smartphone haben und einen Internetanschluss, sich eine Meinung bilden. Und das ist ja genau die Situation, in der wir leben, dass es dann eigentlich nie, dass es dann eigentlich immer nur zwei Camps gibt. Also sozusagen in der Social Media Realität entweder so oder so, A oder B, und dazwischen gibt es nichts. Ich bin jetzt kein Mensch der Mitte, aber sozusagen, dass es dann nur zwei Antworten gibt und dann ist man entweder im Team A oder im Team B. Das ist schon ein Zeichen der Zeit und das ist auch verheerend. Und genauso funktioniert sie dort. Ja. Das ist dann die eine Seite, die sagt, das Haus der Gier, das ist schrecklich, ja, die müssen das jetzt rausrücken. Und das ist eigentlich, ja, sie wird Milchzuhälterin und so weiter und so fort. Und sie müssen es günstiger rausgeben. Und die andere Seite sagt, na, schau mal, das ist jetzt unser Unternehmen. Und wenn ihr es die Milch wollt, warum soll euch Maya oder Marielle oder irgendeine von den Frauen, die hier arbeiten und deren Sorgearbeit sozusagen auch für andere sehr, sehr gut entlohnt wird, warum soll die es ihre Milch herschenken? So, das ist dann die Frage, um die es geht, die dann natürlich auch sehr medial verhandelt wird. Und tatsächlich wird dann Maya zu Social Media Star oder Ikone, und das ist aber etwas, womit sie in dem ganzen Leben nie gerechnet hätte. Und sie kann auch überhaupt nicht umgehen damit, dass plötzlich alle Menschen was von ihr wollen und entweder mit ihr Werbung machen wollen oder sie als Testimonial wollen für irgendwas und so weiter. Und das überfordert sie komplett. Und sie wird ja in Wirklichkeit nur berühmt, gar nicht so wegen ihrer Tat, für die sie dann so gefeiert wird, sondern weil die berühmteste Influencerin ein Video davon teilt. Ja? Und damit geht es erst los.
Diese Madame Gazelle, die du da eben angesprochen hast, das ist eine von diesen ganz, will ich sagen, bigotten Figuren. Aber noch viel spannender ist in dem Kontext Peter. Peter, der Journalist, Peter quasi der erste private Kunde von Maya. Erzähl uns mal von diesem Peter.
Naja, ich weiß nicht, ich möchte auch nicht zu viel spoilern, aber natürlich die Geschichte, Maya lernt Peter kennen in einem Park, sind beide ihre jeweiligen Kinder, Mayas Tochter und Peters Sohn sind ungefähr gleich alt. Sie kommen ins Gespräch und irgendwann stellt sich dann raus, dass das, was, oder zumindest was Maya erzählt bekommt von Peter, der Journalist ist, dass das, wovon sie zu viel hat, nämlich Milch, seine Frau anscheinend zu wenig davon hat, und er bittet sie darum, ob sie nicht vielleicht ihnen hin und wieder so ein bisschen Milch verkaufen könnte, und er weiß, dass das sehr seltsam klingt und so weiter und so fort, aber er ist ihr irgendwie sympathisch und sie sieht auch, dass es dem Kleinen gut tut und sie bekommt eh viel zu viel und kann ein bisschen was verdienen damit, und so verkauft sie eigentlich zum ersten Mal ihre Milch, und so kommt sie dann auch überhaupt erst so auf die Idee, dass sie damit Geld verdienen könnte. Und als dann die Möglichkeit sich auftut, als dann dieses Haus des flüssigen Goldes gegründet wird, geht sie dorthin, weil sie schon auf der Fährte ist. Ja? Das hätte sie sonst vielleicht überhaupt nicht wahrgenommen. Und natürlich, Peter ist so eine sehr zwielichte Gestalt, auf jeden Fall, der natürlich auch überall seine eigene Agenda verfolgt, weil er die große Geschichte sieht darin. Und er ist der Erste, der für Magazine eine lange Geschichte über das Haus des flüssigen Goldes schreibt, eher negativ. Und dann auch später, ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten, ist dann er der Maya sozusagen unter Anführungszeichen rettet, als sie dann in dem ganzen Social Media Wahnsinn, in dem Trubel nicht weiß, was sie tun soll, und er nimmt sie mit nach Hause, um sie mal zu verstecken fürs Erste, und sagt, hey, ich kümmere mich drum, ich werde sozusagen dein Social Media Berater und ich werde mich um dein Profil kümmern und so weiter und so fort, und ich werde mit dir das erste große Exklusivinterview führen, weil es ist besser, wenn wir es in einem Qualitätsmedium machen und so weiter und so fort. Also er ist auch jemand, der sofort, und dann ganz am Schluss, aber das möchte ich ja alles nicht verraten, der halt auch seine eigene Agenda dabei fährt und gleichzeitig sowohl Maya als auch seine Frau, weil er alles andere als ehrlich ist, in eine sehr unangenehme Situation bringt.
Da gibt es ja ein paar so absurde Situationen, wo ich nicht wusste, soll ich jetzt wirklich lachen, weil es so fies ist, oder soll ich schockiert sein, wenn zum Beispiel Maya im Internet angepatzt wird und beschimpft wird als eine, die fremde Kinder stillt, die Kinder nimmt und sie stillt, so als würde sie da irgendeine Ideologie verpflanzen oder irgendein Virus verpflanzen oder so ähnlich, oder?
Ja, aber es ist halt dann die Absurdität, weiß nicht, Shitstorms, und das, was sie dann bemerkt oder bemerken muss, ist, dass das im Prinzip alles mit ihr nichts zu tun hat. Ja, das ist alles sehr, dass einfach Projektionen sind und dass jede Seite in den unterschiedlichsten Schattierungen sozusagen mit ihrer Figur, die ja auch eigentlich erst erschaffen wurde im Zuge dessen, Politik betreibt oder wie auch immer man es nennen will. Ja. Und gleichzeitig dann auch bemerken muss, dass wenn halt jetzt irgendwelche absolut absurden Anschuldigungen oder auch Behauptungen kommen, die sich dann halt rasant weiter verbreiten und wo ich sage, na klar, sie haben mir immer gedacht, genau so ist die und so weiter und so fort, dass man dann auch relativ, nicht nur relativ, sondern sehr hilflos ist dem gegenüber.
An einer Stelle, ich glaube, Clarissa verwendet diesen Begriff gegenüber den Demonstrierenden vor dem Haus. Irgendwas mit Taliban, was war das?
Ja, sie nennt sie emotionale Taliban. Genau, sie nennt sie emotionale Taliban, die halt sozusagen nur an Gefühle und Emotionen appellieren, ohne das große Ganze im Hintergrund zu sehen, das sie natürlich sieht.
Jetzt ist das Buch natürlich da und wir leben ja auch in einer Zeit, wo auch viel über Medien transportiert wird. Wie waren denn bis jetzt die Reaktionen auf den Text? Hast du tatsächlich oder gab es auch schon Diskussionen oder Kommentare, die in diese Richtungen abgedriftet sind, so von wegen, jetzt schreibt ein Mann über so ein Thema?
Ja, habe ich schon zu hören bekommen, natürlich. Vor allem auch gleich am Anfang, noch bevor das Buch rauskam, dass sie dann abgezeichnet hat und auch bewahrheitet hat auf verschiedenen Ebenen, dass es sozusagen große Vorbehaltsskepsis bis Ablehnung gab dem Buch gegenüber, nämlich genau aus dem, und die Frage war dann immer, warum schreibt ein Mann über ein Frauenthema, was ich meine, für mich auch komplett absurd ist, weil was heißt Frauenthema ist tatsächlich, also das ist auch so ein ganz sehr, sehr seltsamer Begriff. Was ich dann bemerke, und das war schon ein Thema, ja, und ich glaube, dass es sehr oft so ist, dass bei vielen, dass viele den einen kleinen Schritt nicht gehen von, ist mir irgendwie unangenehm oder klingt aufs Erste jetzt für mich zum Beispiel unangenehm, weil warum, was geht denn das wirklich an und so weiter. Aber dann einen kleinen Schritt, irgendwie zwei, drei Seiten zu lesen, ich glaube, da merkt man, dass es eine ganz andere Geschichte ist. Und das ist ja in Wirklichkeit, geht es ja um Maya. Und Maya als alleinerziehende Mutter, Maya ist die Heldin und ist diejenige, die im Mittelpunkt steht und die ihre Geschichte erzählt.
Gab es für dich im Schreibprozess denn auch mal so einen Moment, wo du gesagt hast, boah, da gibt es wirklich Grenzen, da brauche ich jetzt intellektuelle Unterstützung und ich brauche jemanden, mit dem ich darüber reden kann, was dieses Thema betrifft?
Nein, ich meine, das Thema stand vor, also irgendwann war für mich klar, dass ich über die Konstellation mal schreiben will. Ich war mir nicht sicher, anfangs dachte ich, vielleicht jetzt ein Theaterstück, aber es hat dann nicht funktioniert, das kann auch schwer funktionieren, weil dann wäre tatsächlich, das wäre ja eh klar, jetzt schreibt der Mann und dann auf der Bühne sieht man irgendwie Brüste und so weiter, eh klar. Ja. Und das hat dann nicht funktioniert von der ganzen Anlage her. Und ich bin natürlich immer wieder ausgetauscht, ja, und habe mit meiner Freundin viel drüber gesprochen, natürlich, aber ich brauche das nicht irgendwie, also ich sehe es nicht, es ist Literatur, ja, und es ist eine Geschichte und es ist auch eine erfundene Geschichte, aber auch eine sehr reale Geschichte und ich erzähle die natürlich aus der Perspektive von Maya, weil es um Maya geht, weil Maya die ist, die erstens zu dieser seltsamen Heldin wird mit allen Facetten rauf und runter und geliebt und gehasst und so weiter und so fort, die diese Erfahrung macht und die sozusagen ihre eigene Geschichte dann erzählt, nachdem immer über sie gesprochen wurde. Und auf der anderen Seite denke ich mir auch, ich wäre ein schlechter Schriftsteller, wenn ich es nicht könnte. Und man muss also sozusagen aus der Perspektive einer Frau zu erzählen. Und wenn, dann soll man es daran festmachen, die Kritik, und sagen, dass es vielleicht innerhalb der Geschichte nicht funktioniert, was ich jetzt nicht glaube. Aber das wäre die Kritik, die ich absolut annehmen kann, aber nicht die Kritik nur aufgrund dessen, dass ich keine Frau bin, so ein Buch nicht schreiben könnte, sollte, dürfte.
Du verhandelst ja tatsächlich im Buch ganz viele hochsensible soziale Themen. Mutterschaft, Stillen, alleinerziehende Mütter, die Situation von Frauen, soziale Ungleichgewichte, Klassismus, Neoliberalismus, die ganze Social-Media-Sache. War das von vornherein irgendwie Intention oder hat sich das aus dem Text ergeben?
Ja, es hat sich aus der Geschichte ergeben. Wenn ich so nachdenke, dann hat sich es gleich insofern aus der Geschichte ergeben, weil das, was du vorher meintest, ja, das ist sozusagen das Brisante an der Grundausgangssituation, nämlich das Brisante an diesem Haus, in dem eben Muttermilch oder die Milch von Müttern verkauft wird, schon per se natürlich ein großer Aufreger ist und per se schon eine sehr heiße Geschichte ist, und dass sich dann auf die Geschichte natürlich in dem Moment, in dem dort auch noch was passiert, dass das dann zu einer medialen Geschichte wird. Und in der Zeit, in der wir leben, in den sozialen Medien, zu einer riesigen Geschichte mit ganz eigener Dynamik wird, das ergibt sich, glaube ich, sozusagen aus der Verschränkung von dem Kapitalismus, in dem wir leben, mit sozusagen dem Punkt, an dem das Intimste, nämlich die Milch einer Frau, zur Ware wird. Und sich dann auch noch sozusagen die Medien und sozusagen und die sozialen Medien, wo jeder und jede eine eigene Meinung haben kann, obwohl es ja oft keine eigene Meinung ist, sondern sozusagen in dieser Teambildung, in dieser A gegen B, das ist alles miteinander verschränkt, und insofern ist das eigentlich, ist das eine Geschichte.
Ich muss ja gestehen, ich habe dann schon darüber nachgedacht, wo genau liegt jetzt eigentlich der Unterschied zwischen verkaufter Muttermilch, verkauftem Sperma in Samenbänken oder auch meinem Blutplasma beispielsweise, das ich ja auch verkaufen kann. Alles Körperflüssigkeiten, oder?
Ja. Ich bin da auch kein, weiß nicht, Richter oder Bewerter, aber ja, natürlich ist es so. Ich meine, aber unlängst war diese irrsinnige Doku auf Netflix über The Man with 1000 Kids oder so ähnlich hieß die, glaube ich. Also eine Irrsinnsgeschichte, die irgendwie auch nur in unserer Zeit stattfinden kann, dass so ein Typ davon heim, dann, indem er schon von Samenbank zu Samenbank wandert, um so viele Kinder wie möglich in die Welt zu setzen. Das ist halt absoluter Irrsinn. Aber es ist irgendwie, glaube ich, alles auch so ein bisschen miteinander verbunden. Man kann vieles verkaufen. Man kann, nein, alles, ja? Also sozusagen, das ist die Zeit, in der wir leben. Also alles, es kann alles verkauft werden, es kann alles zur Ware werden. Und es kann, wenn man auch noch so ein bisschen was, sozusagen Peter hat dann ja einmal die, für kurze Zeit so die Idee, als er in dem Ganzen drin ist und für Maya sich um ihr Social Media kümmern und sieht die Dynamik, die da abgeht und welche Angebote sie bekommt. Und er sagt, schau mal, bis gestern war deine Milch sehr viel wert, aber jetzt ist sie eigentlich unbezahlbar. Jetzt dadurch, dass es noch so groß in den Medien ist, ist es eigentlich fast so wie Kunst geworden. Eigentlich hat keinen Preis mehr. Und er denkt sich, eigentlich wäre das beste Geschäftsmodell überhaupt aller Zeiten, dass man ganz, ganz wenig Milch von sehr, sehr, sehr berühmten Frauen verkauft. Damit könnte man wirklich viel Geld verdienen. Also es ist alles sozusagen in einer, wenn dann noch ein anderes Kapital nochmal drauf ist, an Bekanntheit, an Berühmtheit und so weiter, dann geht es nochmal in eine ganz andere Richtung. Und ich glaube, ja, darum geht es in dem Roman auch.
Klingt total absurd, aber wie wir ja wissen, nicht nur in deinem Roman, sondern tatsächlich auch Realität. Und du hast zwar immer etwas längere Pausen zwischen deinen Büchern, aber gibt es schon so eine neue Absurdität oder soziale, reale Absurdität, auf die du gekommen bist, die Stoff für dein nächstes Projekt sein könnte?
Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es mal für kurze Zeit auch Pause mit Absurditäten und vielleicht erzähle ich eine ganz andere Geschichte. Gibt es schon was im Kopf, etwas, das eine Geschichte, eine sehr große Geschichte, in die ich eigentlich reingestolpert bin. Und ich glaube, das wird der nächste Roman, bin mir noch nicht ganz sicher.
Auf jeden Fall freue ich mich auf ein Wiedersehen. Vielen Dank, Clemens Berger, zum Gespräch des aktuellen Romanes Haus des flüssigen Goldes, bei Residenz erschienen. Es kann sich jeder eine eigene Meinung bilden, eine eigene emotionale Meinung dazu bilden. Und dir alles Gute und auf Wiedersehen.
Danke.
Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.